Es war Daniel in der Löwengrube. Da hängt ein großes Bild. Ich weiß nicht, wer es gemalt hat oder ob man es irgendwo mit rausgenommen hat. Dort ist Daniel in der Löwengrube. Ja, und darum soll es heute in der Predigt auch gehen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, auch an den Bildschirmen, ich möchte eigentlich meine Predigt heute da fortsetzen, wo wir die letzten zwei Sonntage aufgehört haben. Und jetzt werdet ihr überlegen, was war denn vor zwei Wochen? Letzte Woche hatten wir Jesua, komme ich gleich nochmal drauf. Die Woche davor hat Willi Enz gepredigt über den Sauerteig. Er hat darüber gesprochen, dass wir doch alles in unserem Leben, was uns am geistlichen Leben hindert, hinaustun sollten. Und nicht mitmachen an dem, was uns hindert. In der letzten Predigt über den König Josia, da wurde uns deutlich gemacht, wie wichtig eine Kindeserziehung ist. Wie wichtig eine Kindeserziehung ist, die uns auf Gott vorbereitet in unserem Leben. Dieser König Josia kam mit 8 Jahren auf den Königsthron und er tat, was Gott gefiel. Und von ihm steht, seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zu Gott bekehrte und ganz nach dem Gesetz des Mose war und nach ihm kam keine seinesgleichen auf. Was für ein Zeugnis. Und mit dem heutigen Predigttext möchte ich eigentlich nicht nur am Thema weitermachen, sondern auch in der Zeit, in der zeitlichen Abfolge. Es ist nur circa 25 Jahre weiter, maximal sogar 25 Jahre weiter. Die Kinder von dem König Josia werden auch Könige, treten auch auf den Thron. Der eine nur ganz kurz, der andere etwas länger dann. Aber zu der Zeit, als Joachim dann König war, kam der Nebukadnezar, der König von Babylon, und eroberte oder besiegte dann nicht nur die Ägypter, sondern er belagerte Israel, belagerte Jerusalem und nahm es ein. Und in dieser Zeit lebt Daniel. Und wir erzählen unseren Kindern viele Kindergeschichten über Daniel in der Löwengrube, haben wir eben gehört, das Bild hängt da. Wie er dem Löwen zum Fraß vorgeworfen wird, aber Gott beschützt ihn dort. Gott beschützt ihn, weil er sich zu Gott gehalten hat. Er hat sich nicht verbiegen lassen von seiner Gesellschaft, weder von den Großen noch von den Kleinen. Er hat sich nicht verbiegen lassen von dem König, gar nichts. Er hat sich nicht das Beten verbieten lassen. Wir erzählen unseren Kindern von seinen drei Freunden, die mit ihm waren, um die wird es heute auch gehen, die in dem Feuerofen waren und deren Haar dort noch nicht einmal versenkt wurde, trotz der 7-fachen Hitze, die dort hineingegeben wurde. Aber, und natürlich erzählen wir auch davon, dass sie die Statue nicht angebetet haben und so weiter und so fort. Aber wir sprechen selten darüber, wie es dazu gekommen ist, dass diese Männer ihren Glauben so standhaft halten konnten. Glaube auf dem Prüfstand. Wie kam es dazu? Um auf den heutigen Text einzusteigen, müssen wir vielleicht ein bisschen in die Zeit hineinschauen, worum es eigentlich ging oder wie die Gesellschaft sich entwickelte. Israel war völlig durcheinander. Da waren erst die Assyrer, die sie beherrschten, dann kurzzeitig die Ägypter, es waren die Babylonier, gab viele Umbrüche, Veränderungen, nicht nur gesellschaftlich, sondern kulturell, politisch, geistlich, alles war irgendwie durcheinander, weil man sich nicht an die Dinge hielt, wie Gott sie ihnen gesagt hatte und was Gott von ihnen haben wollte. Es war eine große Zeitenwende. Und im Jahr 605 vor Christus kam dann dieser babylonische König Nebukadnezar und nahm Jerusalem ein. Und es kam gleichzeitig zu einer großen Deportation von Menschen. Zu der ersten Deportation. Es kamen nachher noch zwei hinterher. Aber bei dieser ersten Deportation, da wird Daniel und seine Freunde schon abgeführt. Und wir lesen in dem ersten Kapitel des Daniel, des Propheten Daniel. Kann ich das anmachen hier? Ja. Vielleicht spulst du einfach weiter diesen Text. Und im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, dem König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten der Hofbeamten, er sollte einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, vom schönen Aussehen und verständig in allerlei Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie in Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Besatzer, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat vom obersten Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem obersten der Hofbeamten. Und der oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte mich, meinen Herrn, fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirkt? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaria bestellt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller junger Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Männern gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf die Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sich zu sich bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamte sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Asaria gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König vor ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil forderte, fand er sie aller Wahrsager, Priestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des König Kyros. Soweit Gottes Wort. Ich habe jetzt das ganze Kapitel gelesen. Ich darf euch beruhigen, ich werde nicht über das ganze Kapitel sprechen. Die 8 Verse werden reichen. Alles andere würde den Rahmen sprengen. Ich möchte heute Morgen mit euch 4 Punkte aus diesen 8 Versen anschauen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, schon im Vers 2 steht, und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand. Und dann Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Das ist hier eine wichtige Vorstellung und Feststellung. Und die spricht so absolut in unsere Zeit. Und wenn wir dieses Buch Daniel lesen, besonders so die ersten Kapitel, dann stellen wir fest, dass es nicht nur am Ende, wo Daniel über unsere Zeit spricht, sondern ganz am Anfang schon absolut in unsere Zeit spricht. Und wenn wir die Zeitungen aufmachen, ist es genau das, was wir vorfinden. Und darum geht es, dass wir unsere heutige Situation mal mit der vergleichen, wie es den jungen Männern damals gab. Es waren Teenies, die dort aus Juda herausgeführt wurden. Aber eines dürfen wir feststellen: Der Herr hat es zugelassen. Es kam im Gebet vorhin schon recht deutlich heraus, wo es hieß, der Herr hat es zugelassen. Der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand. Hier bricht etwas völlig Neues an. Eine völlig neue Zeit, eine völlig neue Situation, ein neuer Ort. Alles ist für diese Menschen neu. Sie werden herausgeführt aus dem Land, in dem sie groß geworden sind. Nicht nur jetzt diese Teenies, die 4, von denen es in Hauptsache hier in dem Text geht, sondern es werden ja 10.000 Männer wahrscheinlich hauptsächlich dort herausgeführt, vielleicht Frauen auch, weil es dort so explizit darum geht in der Beschreibung, dass Handwerker ganz besonderer Art und so weiter oder Intellektuelle, also jeder, der das Land mit aufgebaut hat, der wurde jetzt herausgezogen aus diesem Land. Und niemand hat diese Zeit gefallen. Niemand wollte sie haben, niemand hat sie bestellt. Und David und seinen Freunden geht es genauso. Dass sie sich unwohl fühlen in dieser Zeit. Und ich finde, wenn wir in die heutige Zeit schauen, dann sehen wir viele Parallelen. Es ist brandaktuell. Das, was ihnen dort passiert, so ähnlich geht es uns heute auch. Wir werden nur nicht herausgeführt aus unserem Land, aber die Zeit, die wir momentan erleben, hat keiner bestellt. Sie wollte keiner haben, sie hat keiner gewollt und die Einschränkungen und Umstände auch nicht. Weder die Krankheit noch sonst irgendwas. Aber wir dürfen eins wissen, Gott hat es zugelassen. Und Gott hält es in seiner Hand. In unserem Text hier wird uns aufgezeigt, dass Gott Regierungen absetzt und einsetzt. Er behält die Oberhand über alles, was geschieht. Und das ist so faszinierend, auch in diesem Buch Daniel zu lesen. Nee, es gibt viele Parallelen und auch Propheten, die Nebenschauplätze beschreiben. Und immer dann, wenn ich Hesekiel lese, ich habe mich etwas mehr damit befasst, dann bin ich fasziniert davon, wie Gott aus dem Tempel auszieht, was er alles dafür vorbereitet, wie er sich dort eingerichtet hat. Und lest es mal nach, was es ihm bedeutet, aus diesem Tempel auszuziehen. Und hier wird das, was er so geliebt hat, diejenigen, die er aus Ägyptenland herausgeführt hat, die er über Jahre hinweg getragen und versorgt hat, in der Wüste durchs trockene Meer geführt hat und vieles, vieles mehr, wie lässt du jetzt abführen? Nein, es war kein Spaß. Es war auch für Gott kein Spaß. Alles das, was ihm lieb war, auch die Gerätschaften, die, mit denen er verherrlicht wurde im Tempel, die werden jetzt wohin gebracht? In ein Schatzhaus der Götzen und der fremden Götter. Eigentlich nicht zu verstehen. Vieles verstehen wir nicht. Auch in unserer Zeit verstehen wir vieles nicht. Aber wir dürfen eins wissen, Gott hält die Situation in seiner Hand. Und es erfüllt sich alles dort mit Daniel genauso, wie es die Propheten vorhergesagt haben. Es bleibt nichts, was nicht erfüllt wird. Und man könnte jetzt viele Bibelstellen aufzählen und lesen, wo genau wortwörtlich sich die Dinge erfüllen an diesem Auszug und vor allen Dingen auch an den vier Teenagern, die dort verschleppt werden. Und es baut sich eine Bühne auf, an der wir feststellen können, was sich im Buch Daniel abspielt. Nämlich die Hauptaussage, Gott regiert die Welt. Und er regiert, hat sie damals regiert und er regiert sie heute. Ob uns das gefällt oder nicht, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, alles wird sich erfüllen. Und ob uns die Zeit gefällt oder nicht, sie ist in Gottes Hand und er hat sie zugelassen. In den nächsten Versen lesen wir dann, dass dieser Nebukadnezar ein absoluter Stratege ist. Er hat alles vorher sorgfältig durchgeplant. Er weiß ganz genau, wie er mit diesen Jugendlichen vorgehen wird. Er überlegt sich, mit welchen Menschen aus diesem Volk kann ich meine Macht mehr etablieren? Wie kann ich mich so aufstellen, dass sie mir kein Ärgernis sind, dass es keinen Stress gibt mit den alten Leuten, mit den Verbohrten, die ja alle sehr widerwillig wahrscheinlich dort in das fremde Land gegangen sind. Mit denen konnte er mit Sicherheit nichts aufbauen. Da gäbe es zu viel Querulanten, da gäbe es viel zu viele Leute, die damit nicht einverstanden waren und die mit Sicherheit vielleicht auch noch Aufstände oder sonst etwas organisieren würden. Er wusste genau, ich brauche die Jugend. Ich brauche diejenigen, mit denen ich das aufbauen kann. Und wenn ich die in der Hand habe, dann werde ich auch ihre Eltern und die anderen in der Hand haben. Nebukadnezar überlegt sich eine Taktik. Und dann lesen wir, und er führt vor allen Dingen, sagte ich schon, die ganzen Intellektuellen, all die Gebildeten führt er aus dem Land raus und übernimmt die Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens, besonders bei den Jugendlichen. Er übernimmt die Kontrolle über jeden Aspekt. Und so ist das Erste, was er tut, er isoliert sie. Er führt diese vier Männer in Isolation. Er reißt sie aus ihrem Zuhause weg, fern von ihren Familien, von dem, was sie geprägt und ausgemacht hat, was in ihre Identität forderte, die reißt er erstmal da raus. Und sie sollen eine neue Weltanschauung bekommen. Sie sollen jetzt von Babylon geprägt werden. Es war die Zukunft von Juda und jetzt ist das alles zerstört. Einfach weggerissen aus ihrer Heimat, verschleppt in ein heidnisches Land. Und darunter Daniel und seine vier Freunde. Und das waren alles Teenies, ich sagte es schon. Und ich habe mich gefragt, mit welcher Herzenseinstellung sind sie dahin gegangen? Vielleicht denkt manch ein Teenie heute, ja, das wäre doch toll, jetzt mal irgendwie von zu Hause weg, mal was ganz anderes und so weiter. Aber ich glaube, man muss sich das hier etwas anders vorstellen. Diese Teenies waren plötzlich in Gefangenschaft, in Knechtschaft. Sie mussten tun, was andere ihnen aufgetragen haben. Es war kein Zuckerschlecken. Vielleicht waren sie enttäuscht von Gott, von dem, was sie von ihren Eltern gehört haben, wie Gott sie geführt hat und wie sie Gott immer wieder erlebt haben. Und jetzt standen sie ganz alleine da. es triumphierten plötzlich Fremde über sie, fremde Götter, Götzen, die all das mit Füßen traten, was sie vorher gewohnt waren. Isolierung war schon damals ein Instrument, wie man Leute sich gefügig macht. Und das geschah mit diesen Teenagern. Sie waren jetzt orientierungslos. Sie hatten keinen mehr, der ihnen Ratschläge geben konnte, der ihnen irgendwelche Tipps geben konnte oder sonst irgendwie was. Sie waren völlig auf sich alleine gestellt und auf das, was sie noch aus ihrer Kindheit wussten. Und tatsächlich erleben wir das ja heute auch. Auch wir erleben heute, dass nicht nur in totalitären Staaten die Regierungen versuchen, Macht über unsere Kinder zu gewinnen, indem sie sie frühestmöglich aus den Elternhäusern holen. Frühestmöglich in irgendwelche Kitas und Kindererziehungsstätten, Kindergärten und so weiter geben, wo sie erzogen werden, wie die Gesellschaft das will. Wo sie dem Elternzugriff entzogen werden. Und wir sehen auch, dass in der Christenverfolgung oft dieses Instrument der Isolation benutzt wird. Man darf sich plötzlich nicht mehr versammeln, man darf sich nicht mehr treffen. Und wenn wir einfach mal in den Orient schauen, wie Menschen sich dort versammeln, wo es verboten ist, nachts und so weiter und so fort, was die alles auf sich nehmen, ist es gigantisch. Da wird Glaube auf den Prüfstand gestellt. In der Isolation wird Glaube auf den Prüfstand gestellt. Natürlich durften wir uns jetzt auch eine Zeit lang nicht treffen und vieles war irgendwie eingeengt, vieles war schwierig. Aber und man muss den Kritikern auch vielleicht recht geben, die sagen, ja, das hat unserem Glauben, unseren Gemeinden und so weiter geschadet. Und das hat es definitiv. Aber die Frage ist natürlich die Frage der Absicht und des Hintergedanken, der dahinter steht. Den gläubigen Hebräern wird vorgeworfen, dass sie sich aus den Gemeinden entfernen, dass sie nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Aber sie wurden nicht verfolgt. Sie wollten einfach nicht. Und da ist die Frage auch an uns. Hier sind noch freie Plätze. Hier könnten auch noch Leute dazukommen. Wir werden nicht verfolgt. Ihr dürft gerne kommen. Bringen wir uns selbst in eine Isolation? Und was bringt diese Isolation mit sich? Sie bringt auf jeden Fall Schwäche mit sich. Und dort, wo wir nicht gerne dabei sind, wird es in unserem Glaubensleben schwierig. Da tritt schnell Lauheit ein. Und ich will gar nicht die kritisieren, die sich das jetzt vor den Bildschirmen anschauen. Aber es wäre schon wichtig, dass ihr dabei seid. Die Glaubensgeschwister hier brauchen euren Zuspruch, euren Trost. Und ihr braucht ihn mit Sicherheit auch. Lauheit und Bequemlichkeit nehmen uns schnell ein. Und sie machen unser Ziel kaputt. Und das Ziel, das, was Gott von uns haben will, ihn zu verherrlichen. Und die Frage an mich und an dich, an welcher Stelle bin ich lau geworden? An welcher Stelle bin ich nicht mehr bereit, für Jesus einzustehen? An welcher Stelle brennt mein Herz nicht mehr für ihn? Wo verherrliche ich ihn nicht mehr? Menschen, Regierungen, Medien, Zeitungen, alle spielen mit der Angst der Menschen. Aber Jesus nicht. Und lass uns dahin gehen, wo er zu finden ist. Dann sind wir nicht isoliert. Er ist bei uns. Alle Tage, sagt er, bis an der Weltende. Und das sollte unser Ziel, nicht nur unser Ziel, unser Wunsch, unser Verlangen sein, dort zu sein, wo er ist, wo sich seine Kinder versammeln. Zweitens, gibt dieser Nebukadnezar ihnen eine Ausbildung. Und wir lesen so fast im Nebensatz, man solle sie in Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Sie werden gewissermaßen indoktriniert. Dieser Aspenas, er soll sie belehren und soll ihnen die Schrift und Sprache der Chaldäer beibringen. Und wenn wir mal analysieren, was die Schriften und Sprachen der Chaldäer anbetraf, so ging es um das Intellektuelle, um das Intellekt dieser Teenies. Sie sollten auf Babylonisch umgepolt werden. Wenn wir im weiteren Verlauf des Buches Daniel lesen, wer diese Chaldäer waren, dann waren das oft Weissager und Zauberer. Sie haben sich mit Astrologie und mit anderen Wissenschaften befasst, die nicht so von technischer Art meistens waren. Es waren Weisheiten, mit denen sie verschiedene Dinge probiert und spekuliert haben. Wie ist das bei uns heute? Wie ist das in unseren Schulen? Was wird unseren Kindern da geboten? Werden die nur in Mathematik und in sinnvollen Dingen, Physik und so weiter unterrichtet? Oder was bringt man ihnen alles bei? Wir sollten uns die Schulbücher mal anschauen, was da alles so drin vorkommt und womit man unsere Kinder alle so konfrontiert. Am Ende wissen selbst die Kleinsten nicht, auf welche Toilette sie gehen sollen. Und Politiker wollen korrekt sein. Und somit weiß unser Fernsehen gar nicht, noch nicht einmal mehr in der Tagesschau, womit sie uns ansprechen sollen und wie sie uns ansprechen sollen. Liebe Geschwister, lass uns einfach darauf merken, wo die Sache hingeht. 3 Jahre sollten sie erzogen werden. Und der zweite Aspekt, den wir außer dem Intellektuellen dort sehen, ist einfach diese moralische Umbildung, die die Kinder dort bekommen. Und was in unsere Schulbücher geschrieben wird. Und was uns sogar hochgestellte Politiker vorleben im Blick auf die Homosexualität und so weiter. Das ist die zweite Gefahr, Moral und Ethik, die dort zu zerfallen drohen. Und das versucht man diesen 4 Teenagern beizubringen. Dieser Bericht ist 2600 Jahre alt, aber ich glaube, der ist so aktuell wie heute. Ja, es braucht Entschiedenheit, so wie wir es gelesen haben von diesen 4 Teenagern, dass sie sich entschieden für die Sache Jesu eingesetzt haben. Für die Sache Gottes eingesetzt haben. Dass sie wussten, was im Leben zählt. Wissen wir das? Sind wir heute entschieden? Können wir uns heute entschieden auf die Sache Jesu stellen? Auch wenn wir dafür verlacht und verachtet werden? In dieser Welt wird Entschiedenheit nicht gefragt. Hier wird Toleranz gefragt. Toleranz. Man soll mit allem mitmachen, ja. Aber wehe, du machst nicht mit und dann hört Toleranz auf. Dann bist du ein Radikaler. Dann bist du nicht mehr das, was die Gesellschaft abbildet. Nee, dann passt du nicht mehr in dieses Land oder in diese Gesellschaft oder was auch immer. Versuch doch einfach mal, dich auf die Seite Jesu ganz radikal zu stellen. Du wirst es schnell merken. Nicht, dass ich Bildung ablehne, das wäre Quatsch. Das sagt uns auch nicht die Bibel. Die Bibel lehrt uns viel mehr. Ja, Jesus sagt, wenn du einen Turm bauen willst, dann setz dich mal hin und berechne, was der kosten wird. Hat das was mit Bildung zu tun? Salomo bekam Weisheit in allen Dingen der Naturwissenschaft. Gott ist nicht gegen Bildung. Aber Gott ist gegen Verbildung. Paulus, er schreibt den Kolossern, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit aller Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Wenn wir diese Seite der Bildung auslassen, dann wird uns die andere in die Irre führen. Drittens überlegt sich Nebukadnezar für sie neue Namen. Der Hofbeamte gibt ihnen neue Namen. Und da wird es interessant. Er nennt den Daniel Belshazzar. Daniel, sein Name hieß, Gott ist mein Richter. Gott alleine entscheidet über mein Leben. Gott alleine bestimmt mein Leben. Gott alleine bestimmt, was richtig ist für mein Leben. Er bekommt aber den Namen Bels, Prinz. Bel, der Göttin. Göttin Belet, Schütze. Er soll vergessen, was sein eigentlicher Name ist. Er soll vergessen, was seine eigentliche Identität ist. Unsere Namen haben auch oft Bedeutung. Und ab und zu schauen wir auch danach, was es bedeutet. Nicht mehr so extrem, wie es früher war. Aber in der Bibel lesen wir das viel, dass Namen Bedeutungen hatten und dass man sie sehr gezielt dafür ausgesucht hat. Hanania heißt, Gott ist gnädig. Und er wird in Schadrach umgenannt. Befehl Akku, erleuchtet vom Sonnengott. Er wusste doch, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Und ein Gott der Schöpfung ist. Und jetzt wird plötzlich Materie das, was ihn erleuchten soll. Michel ist, wer ist wie Gott? Und ich kann mir vorstellen, seine Eltern haben ihm versucht, einen Namen zu geben, der ihn das Leben lang begleitet, wo er später mal daran denkt und sich vorstellt, wer ist wie Gott? Und jetzt soll er heißen Meshach. Wer ist wie Sach oder wer ist wie Venus? Auch Materie. Man muss sehen, dass das allesamt Götzen und fremde Götter sind, nach denen sie benannt werden. Auch Asaria, Gott ist der Helfer, heißt nachher Abednego, Knecht des Götzen Nebo. Und wenn wir einmal lesen, das ist, steht dann auch in Jesaja, glaube ich, Moment. In Jesaja 46, Vers 1, dort werden uns diese Namen auch beschrieben. Da heißt es, Bel bricht in die Knie und Nemo krümmt sich. Ihre Götzenbilder sind beim Saumtier und dem Lastvieh auferlegt worden. Eure Tragbilder sind aufgeladen, eure Last und eine Last für die Geschöpfe oder erschöpfte Tiere oder Vieh. Es waren Götzenbilder, die man den Tieren dort auf die Schulter geladen hat. Und diese Bilder werden uns schon an der Bibel beschrieben, um die es hier geht. Ja, merken wir, Babylon versucht, den Glauben dieser Jugendlichen zu verunsichern. Doch Daniel und seine Freunde lassen sich davon nicht kaputt machen. Sie bleiben im Palast des Königs. Sie hatten auch gar keine andere Wahl. Sie konnten da nicht weg. Sie dienen einem gottlosen König, ohne dabei ihren Glauben zu verlieren. Sie wussten, was ihre Namen bedeuteten. Und die Frage an dich und an mich ist, wissen wir, was unser Name bedeutet? Wissen wir, welchen Nachnamen wir tragen? Wissen wir, was unser Name bedeutet? Nicht der persönliche Name, den meine ich jetzt nicht, sondern der uns die Kindschaft Gottes attestiert. Wissen wir, dass wir Christen sind und uns nach Christus nennen? Auch dann, wenn viele darüber lachen, wenn Medien, wenn Zeitungen, wenn alle sich den Mäuler darüber zerreißen, wenn man Unwahrheiten verbreitet und vieles mehr. Wissen wir noch, wer wir sind? Weißt du das in deinem Alltag, im Büro, an der Werkbank? im Fahrerhaus deines Fahrzeugs, in der Schule, in der Küche, wo du auch immer bist. Weißt du, wer du bist und wie du heißt? Dieser König, ihm gelingt es nicht, weder durch Isolierung, noch durch Umbildung, noch durch Umbenennung, diese Jugendlichen von ihrem Glauben abzubringen. Ist unser Glaube stark genug? Es spielt nicht so die Frage, nicht die Rolle, was die Welt uns, wie die Welt uns nennt, wie die Welt sich das vorstellt. Viel wichtiger ist zu wissen, wie Gott uns nennt. Und in Jesaja 43 lesen wir es so treffend: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Welch ein Trost. Das sollte unseren Glauben ausmachen. Und viertens merken wir, die vierte Taktik, die der König sich ausdenkt, ist: Ich gebe ihnen zu essen. Ist doch was Tolles, oder? Gerade so Teenies und Jugendliche, ich kann mich noch erinnern, wir waren vor einigen Jahren im Urlaub in Spanien mit einigen Familien aus der Gemeinde und hatten einige Jugendliche mit. Und unsere Kinder waren auch so in dem Teenie- und Jugendalter und da waren jetzt einige andere auch noch mit. Und Tina und ich haben jeweils ziemlich den halben Tag damit verbracht, Essen ranzubringen, weil die einen heftigen Appetit hatten. So junge Leute kann man doch mit Essen begeistern. Ist doch was Tolles. Na? Da kann man doch gut reinhauen und das macht doch auch Spaß und macht Freude. Und dann lesen wir: Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, nicht von der Tafel Kost des Königs und dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Interessant ist, Daniel springt hier etwas vor. Er nimmt es sich raus und spricht mit diesem Hofbeamten, klärt das, hat den Mut. Und ich möchte euch Mut machen, auch wenn andere neben euch das nicht tun, sich auf die Seite Jesus zu stellen. Tut das. Auch wenn andere den Mut nicht haben, tut das. Sie werden es sehen und es nachahmen. Ja, diese Tafelkost, die sie essen sollten, die war aus mehreren Gründen unrein. Sie konnte unmöglich den Vorschriften entsprechen, die Gott ihnen in 3. Mose gab, wie ihr Essen aussehen sollte. Und viel ernster war noch, dass zweitens diese geopferte Nahrung den Göttern geweiht war. Und drittens saßen sie dort mit dem König oder mit den Leuten, mit den anderen, die dazugehörten, am Tisch. Und da wird es oft Feiern gegeben haben, wo es vieles gab, was sie mit ihrem Gewissen so nicht vereinbaren konnte. Etwas Schönes, etwas Notwendiges ist Essen. Und es schmeckte. Eine raffinierte Idee von diesem Nebukadnezar. Aber schwierig für diese vier Freunde, die sich nicht haben durcheinander bringen lassen. Und auffallend ist auch, dass der Wein so ganz besonders betont wird. Und wenn wir einmal in der Bibel nachlesen, wodurch das kam oder was das eigentlich bedeutet, dann heißt das, wir können das in Offenbarung 17, Vers 2 nachlesen. Und es gibt einige andere Bibelstellen, die das belegen. Ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Wein, dieser Wein war mit all absolut Weltlichem verbunden. Weltliche Begierden und Freuden verunreinigten sowohl das Sittliche wie das moralische und religiöse Leben. Es war ein zusätzliches Lockmittel, was es für diesen Jugendlichen hier gab. Eine verderbliche und verunreinigte Freude sollten sie haben. Aber sie haben sich nicht durcheinanderbringen lassen durch den Prunk, der ihnen jetzt entgegengestellt wurde, wenn sie sich an die Dinge halten, die der Nebukadnezar unbedingt wollte. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gefährlicher Punkt in unserer Zeit heute. Wir leben in einer genusssüchtigen Welt. Und wir dürfen viele schöne Dinge haben und genießen, definitiv. Die Frage ist nur, wie steuern sie uns? Was ist das, was uns steuert? Wenn ich die Posts, wenn ich die Social-Media-Nachrichten sehe, so bei Facebook habe ich nicht, WhatsApp und vieles anderes mehr, dann sieht man oft, dass Leute damit angeben, was sie Schönes haben. Es postet da niemand was, selten mal jemand was Schlechtes. Sie wollen alles präsentieren, das Schöne, was, alles, was sie haben. Aber die Frage ist, was interessiert uns wirklich? Was brennt uns auf dem Herzen? Kommt Gott in unseren Gedanken, in unseren schönen Vorstellungen über unser Leben vor oder sind es andere Dinge, die uns da beherrschen? Wir dürfen eins nicht vergessen, dass die vielen schönen Dinge, die uns bereitgehalten werden, und ich will nichts verteufeln, aber uns von dem König Babel gegeben werden. Und wir sollten einfach sehr aufmerksam sein, was unseren Glauben anbelangt, was wir glauben. Wir sehen, die Geschichte spricht absolut in unsere Zeit. Die Frage ist, was für eine Lehre ziehen wir daraus? Erstens Isolation. Wir müssen wissen, dass wir werden in dieser Welt isoliert sein, wenn wir uns zu Jesus stehen. Und wir werden gar nichts dagegen tun können. Gar nichts. Weil Jesus sagt, mich haben sie verfolgt und euch werden sie auch verfolgen. Mich haben sie gehasst und euch werden sie hassen. Nein, wir werden dazu nichts beitragen. Wir werden das nicht verändern können. Aber wir wissen, dass wir nicht allein sind. Das sagt Jesus uns zu. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie könnte er seine Kinder alleine lassen? Nein. Und wir dürfen das nicht verwechseln. Politisch angeordnete oder verfolgte Christen haben nichts damit zu tun, wenn wir der Gemeinschaft einfach nur fernbleiben. Zweitens, Bildung. Satan wird alles tun, um uns irgendwie zu beeinflussen, um Einfluss bei uns zu gewinnen. Und es gibt viele auch positive Dinge, die uns entgegenstehen und die wir auch brauchen. Wissenschaft, Gesundheit, Kultur, Medien, irgendwie braucht man das alles auch. Und trotzdem müssen wir schauen, was für Bücher lesen wir? Was sehen wir uns an im Fernsehen, im Kino? Welche Musik hören wir? All das hinterlässt Spuren in unserem Leben, definitiv. Und damit werden wir gewissermaßen in die Welt indoktriniert. Und wenn wir nicht aufpassen, kann das ganz schnell dazu führen, dass das alles überwiegt. Nein, wir brauchen, wie gesagt, Wissenschaft für verschiedene Dinge. Aber der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Sprüche 2, Vers 6. Hat das Platz in meinem und in deinem Leben? Drittens, Namensgebung. Werden wir unserem Namen gerecht? Wir sind Christen mitten in dieser Welt. Doch wir sollen nicht von dieser Welt sein. Was für ein Zeugnis verbreiten wir mit unserem Namen? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir dürfen das wissen. Und es spielt keine Rolle, wie uns die Welt nennt. Ich sagte es schon. Wir werden da schnell als Radikale bezeichnet, wenn wir uns zu Jesus stehen, wenn wir seinen Namen nach außen tragen. Viertens, essen, haben wir uns im Herzen vorgenommen, dieser Welt nicht zu dienen. Daniel, er hat es sich vorgenommen. Er hat es sich vorgenommen, von dieser Tafel nicht zu essen, sich nicht damit zu verunreinigen. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen. Lasst uns das als Ansporn nehmen, als Beispiel nehmen, dass wir uns nicht damit identifizieren, was in dieser Welt, was diese Welt uns entgegenstellt, was sie uns für Vorteile bringt, was alles so auf uns einströmt und uns verändert. Lass uns darauf schauen, was Gottes ist. Das wird Segen bringen. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen und Beistand beim Nachdenken über das Wort. Amen. Ich würde gerne noch beten, lass uns dazu stehen. Und lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Ewigkeitsbestand hast. Du lenkst die Welt, du hältst alles in deiner Hand und auch uns und mich persönlich. Und ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, und ich hilf uns und schenke Kraft, diesem unserem Namen gerecht zu werden. Und hilf uns, auf das zu sehen, was dein ist. Amen.